Moin, Hamburg. Wer bin ich, dass ich hier heute reden darf? Das war in der Anmoderation schon kurz gesagt. Ich arbeite für die Linke im Bundestag seit einigen Jahren und habe für die Linke die Enquete-Kommission KI begleitet und dort auch das Thema KI und Bildung schon mit betreut, weil ich davor auch in der digitalen Bildung, unter anderem auch in der Lehrkräftefortbildung gearbeitet habe. Und ich beobachte das Thema KI und Schule jetzt seit 3 oder 4 Jahren. Und habe auch schon vor 3 Jahren auf dem Remote-Kongress über das Thema KI und Schule gesprochen. Da war das alles aber noch so ein bisschen eher diffus. So, und da war das eher so ein Thema, ja, in Amerika und in China, die machen damit vielleicht was, aber in Deutschland ja noch nicht so richtig. Das hat sich dieses Jahr schlagartig geändert mit ChatGPT. Jetzt ist das Thema KI in der Schule überall präsent und ich sehe hier an der Befüllung des Raumes, dass es doch irgendwie ein größeres Thema geworden ist. Das freut mich sehr. Ich werde jetzt keinen Vortrag halten, wie man ChatGPT im Unterricht einsetzt, sondern ich werde einfach ein bisschen mehr noch Impulse geben wollen, worauf beim Thema KI und Schule zu achten sein wird, weil das Thema jetzt anfängt und in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich noch größer werden wird. Und im Sinne des Vorsorgeprinzips muss nicht alles genau so kommen oder so bleiben, wie es jetzt ist. Aber ich finde, jetzt, wo die Köpfe offen sind und alle Leute drüber nachdenken und drüber reden, ist es ein guter Zeitpunkt, nochmal auf ein paar Dinge hinzuweisen. Ich werde euch in der nächsten halben Stunde also so ein bisschen kurz eine Einführung geben. Was ist denn der Status quo zum Thema KI und Schule? Werde die Versprechen und auch Herausforderungen gegenüberstellen, ein paar Hilfestellungen vorstellen und natürlich auch den Ausblick auf die KI-Verordnung geben. Als ich den Vortrag eingereicht habe, bin ich eigentlich davon ausgegangen, na, ist Ende September, dann haben wir die KI-Verordnung schon. Wir wissen jetzt alle, das war so ein bisschen zu optimistisch. Insoweit sind die Teile noch ein bisschen unter Vorbehalt zu betrachten. So, aber wie ist denn jetzt eigentlich der Status quo? Es gibt Automatisierung und KI im Schulwesen jetzt schon seit einigen Jahren mehr oder weniger automatisiert. Das Bewusstsein, dass das tatsächlich stattfindet, ist aber manchmal noch gar nicht so intensiv ausgeprägt. Und das liegt jetzt gar nicht daran, dass die Schulen das nicht wissen wollen oder es nicht verstehen, sondern das hat ganz viel auch mit der Intransparenz von Anbietern zu tun. Denn während in anderen Branchen mit KI ganz stark geworben wird, also quasi KI an jeder Kaffeekanne, ist das im Schulbereich so, weil Lernen ja ein sozialer Prozess ist, da ist das Thema Technologisierung, Automatisierung oder KI nicht unbedingt so wahnsinnig beliebt. Und die Industrie oder die EdTech-Startups haben sich bisher so ein bisschen hinter Begriffen verschanzt wie intelligente Tutorsysteme, adaptives Lernen, sodass das echte Ausmaß der Automatisierung immer noch so ein bisschen im Unklaren geblieben ist. So, und dann haben wir es natürlich mit großen Wissens- und Kompetenzlücken zu tun. Das Wissen zum Thema KI hat zwar zugenommen in den letzten Jahren, also die meisten Menschen können was mit den Begriffen künstliche Intelligenz anfangen oder können auch erklären, was ein Algorithmus ist, aber in der breiten Bevölkerung gibt es noch große Wissenslücken, natürlich auch im Schulbereich, und die Kompetenzen, die wir da haben, die beziehen sich eher auf Anwendungskompetenzen. Das heißt, tatsächlich wird viel darüber geredet, wie können wir ChatGPT im Unterricht nutzen, aber das Wissen darüber, was ist denn eigentlich ein KI-System, wie baut sich ein KI-System auf, was ist der Unterschied zu bisheriger Standardsoftware, ist so in der Breite noch nicht auf dem Niveau, wie wir das jetzt gerade haben sollten. So, und diese Wissenslücken treffen jetzt auf diese Chancenerzählungen und Narrative sowohl von der Industrie als auch von der Politik. Es wird also dann zwar schon hin und wieder mal gesagt, ja, okay, KI hat zwar auch irgendwie so ein bisschen Nachteile, hat auch Grenzen und vielleicht auch mal Risiken, so Diskriminierung und so, aber die Chancen überwiegen ja. Das sehen wir ja auch in allen möglichen Bereichen zur KI-Diskussion. Wir haben zwar die Risiken, aber die Chancen sind ungleich höher und deswegen müssen wir diese Chancen heben und können die Risiken vielleicht vernachlässigen, um der Innovation nicht im Weg zu stehen. Und diese Narrative, die gibt es also einmal aus der EdTech-Industrie. Wenn ich hier EdTech-Industrie sage, dann meine ich damit nicht die Werbeindustrie, also AD Advertising, sondern ED für Educational Industrie oder EdTech-Wirtschaft. Und das gibt es halt auch in der Politik, also angefangen auf der EU-Ebene in den Bildungsplänen oder jetzt auch im KI-Aktionsplan des BMBF ist KI an Schulen also ganz weit vorne und alles immer mit dem Narrativ, wir müssen die Lehrkräfte entlassen, wir müssen das Bildungswesen verbessern, KI wird uns dabei helfen. Diesen Solutionismus kennen wir auch aus anderen Bereichen, hat ja bisher immer hervorragend funktioniert. Ironie. Nicht hilfreich in dieser ganzen Debatte ist, dass es noch keine einheitliche Definition gibt. Das heißt, was überhaupt zu KI-Systemen gehört, was andere Bereiche der Automatisierung sind, ist jetzt ein adaptives Lernsystem KI, ja oder nein, ist im Moment noch nicht so ganz klar. Da haben wir aber große Hoffnung, dass mit der KI-Verordnung wir zumindest eine Definition kriegen, auf die man sich dann im Zweifel berufen kann, auch wenn die wahrscheinlich nicht optimal sein wird. So, aber was ist denn jetzt daran eigentlich so schlimm? Also warum müssen wir hier auf dem CCC über KI an Schulen reden? Weil wir haben ja eigentlich, die Versprechen klingen ja eigentlich wirklich erstmal ganz toll. Die Lehrkräfte können entlastet werden mit generativer KI, können Unterrichtsmaterialien vorbereitet werden. Völlig klar, ist eine Entlastung. Es wird gesagt, dass es einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten kann, weil wenn das individuelle Lernen halt noch weiter individualisiert werden kann und jede Schülerin im Prinzip ihren eigenen Lehrplan bekommt, was soll daran denn verkehrt sein? Mit generativer KI, also sowohl Texte als auch Bildgestaltung, kann die Kreativität befördert werden, klingt auch erstmal plausibel. Inklusion liegt auf der Hand, ja, Übersetzungssysteme oder Sprachmodelle und natürlich Fortschritt. Deutschland hat sich beim ganzen Thema digitale Bildung jetzt bisher noch nicht mit Ruhm bekleckert. Wir sind da an sehr, sehr vielen Stellen sehr hinten dran im internationalen Vergleich. Aber wenn wir es jetzt schaffen, zumindest bei diesem Hyperthema KI wieder ganz vorne mitzuspielen, dann können wir wieder ein bisschen Raum wettmachen und können halt wieder ganz vorne beim technischen Fortschritt mitreden. All diese Vorteile sind in der Theorie tatsächlich da, setzen aber voraus, dass KI-Systeme einwandfrei, schadensfrei und fehlerfrei funktionieren. Wir wissen ja alle in diesem Raum, das ist eine Utopie. Demgegenüber sind dann entsprechend auch die Herausforderungen oder Risiken zu sehen. Die liegen zum einen in der Technologie selbst begründet. Diskriminierungsrisiken, Blackbox muss ich hier zum Glück nicht weiter vertiefen. Dann haben wir die Rechtslage, die im Moment noch ein bisschen unklar ist, weil die KI-Verordnung noch nicht verabschiedet ist. Aber es gibt noch die Datenschutzgrundverordnung, die natürlich auch für die Schulen gilt. Die Schulen kennen auch mittlerweile die Datenschutzgrundverordnung, aber im Bereich von automatisierter Software gibt es wiederum wieder andere Paragraphen, die dann nochmal dazu angeguckt werden müssen. Und es gibt auch noch die Schulgesetze. Da gehe ich dann später, wenn ich über die KI-Verordnung rede, gehe ich auf die Rechtslage noch ein bisschen näher ein. Ich werde jetzt zunächst noch mal kurz ein bisschen auf die Schwerpunkte eingehen, auf den Bereich Pädagogik, Abhängigkeit und Lobbyismus von der EdTech-Wirtschaft und auf die Problematik des Lehrkräftemangels. Im Bereich Pädagogik haben wir die technischen Herausforderungen, dass für KI muss Bildung operationalisiert werden. Das heißt, Bildungsinhalte oder auch Lerninhalte, Antworten müssen systemfähig gemacht werden. Und wir haben das Problem generell beim Thema KI mit Modellierung, Training und auch Feedback. Das heißt ja auch sowohl Daten und auch die Systeme sind ja nie neutral. Dieses Argument wird oft benutzt, dass man sagt, na, Lehrkräfte haben ja auch gewisse Vorbehalte und können ungerecht sein. Dann ist es doch besser, wenn wir bestimmte Entscheidungen an eine Maschine auslagern. Aber KI-Systeme sind nicht neutral, haben auch pädagogische Wertvorstellungen, die im Training oder auch in der Modellierung, in der Datenauswahl irgendwie mit Einfluss nehmen können. Wir kennen das ja aus dem US-amerikanischen Raum in gewissen Plattformen. Da wird Inhalte zum Thema Gesundheit werden dann schon mal als Pornografie gelabelt. Es gibt Beispiele von ChatGPT, wo gebeten wurde, bestimmte Pro- und Kontra-Argumente einfach mal zu entwerfen zu einer aktuellen Debatte, wo dann aber die eine Seite der Argumentation stärker ausgefallen ist als die andere Seite. Und aufgrund der ganzen Blackbox-Problematik wird es dann halt einfach für Schulen auch unmöglich, so ein bisschen rauszufinden, wie genau finden dann da pädagogische oder Werturteile innerhalb der Systeme statt. Und um das in das reale Leben zu übertragen, das wäre in etwa so, als würde man einer Lehrkraft, eine zweite Lehrkraft ins Klassenzimmer stellen. Multiprofessionelle Teams sind ja jetzt eigentlich erstmal wünschenswert. Aber das ist eine Lehrkraft, die verrät weder, wo sie herkommt, was sie studiert hat, noch wie sie zu ihren Entscheidungen und ihren Bewertungen kommt. Das wäre im realen Leben, ist das halt für eine Lehrkraft, glaube ich, unvorstellbar. Aber weil es moderne und innovative Technologie, KI ist, scheint das irgendwie okay zu sein. Dann das alte Thema Korrelation und Kausalität. Es gibt Systeme, die in der Lehrkraft anhand von so einem Dashboard so den Lernstand in einer Klasse vermitteln. Was dabei aber so ein bisschen untergehen kann, ist natürlich der Blick auf die einzelne Schülerinnen-Situation. Das heißt, ein System würde zum Beispiel sagen, eine Schülerin ist in einem bestimmten Themenfeld jetzt in den letzten Wochen kontinuierlich schlechter geworden, wird dann vielleicht in eine andere Leistungskategorie einsortiert. Aber eine Lehrerin oder ein Lehrer könnte jetzt zum Beispiel viel eher verstehen, da gibt's aber auch Probleme zu Hause, die Eltern haben sich getrennt oder da fängt gerade die Pubertät an. Und insoweit braucht das Kind einfach vielleicht nur eine andere Motivation. Das kann eine menschliche Lehrkraft kann das erkennen, ein System kann das nicht. Und umgekehrt gibt es auch Beispiele, dass sogar vom System erwünschte Antworten gegebenenfalls schon als positiv und als richtige Antwort gewertet werden, ohne dass ein Lernerleben oder ein Lernerfolg stattgefunden haben muss. gab mal diese Geschichte von einer Mutter, die hat mit ihrem Sohn bei einem, in einer Textaufgabe einfach nur die scheinbar erwünschten Keywords in einen Text eingebaut, ohne dass der Text irgendwie besonders logischen Inhalt hatte. Und das System hat gesagt, nee, ist eine gute Antwort, weil es einfach nur die Keywords gezählt hat, ohne dass Lernen stattgefunden hat. Genau, und ich hatte es gerade angesprochen, es gibt die Theorie, dass KI mit der Binnenindividualisierung zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen kann. Die Binnendifferenzierung ist eigentlich etwas, was im Schulbereich, im Unterricht durchaus erwünscht ist. Das heißt, es gibt natürlich Kinder, die verschieden schnell oder irgendwie auch langsam mit Inhalten klarkommen. Und das ist natürlich total gut, denen vielleicht auch mal verschiedene Aufgaben zu geben, auf diese verschiedenen Tempi einzugehen. Wenn es allerdings zu einer Hyperindividualisierung kommt, dass quasi jedes Kind seinen eigenen Lernpfad hat, dann kann dieser ganze Bereich des sozialen Lernens, des Miteinanderlernens, kann zu stark in den Hintergrund rücken. Und es gibt im Moment auch noch keine Forschung, die belegen kann, ja, KI in der Schule ist pädagogisch sinnvoll oder hat tatsächlich einen günstigen Einfluss auf die Bildungsgerechtigkeit. Und die langfristigen Szenarien sind auch total unklar. Dürfen langfristig die gut ausgestatteten Schulen mit den guten KI-Systemen dann lernen oder müssen die schlechter ausgestatteten Schulen mit KI-Systemen lernen, weil da einfach keine Lehrkräfte mehr hinwollen? Ist alles im Moment auch noch völlig offen. So, mein Lieblingsthema, Medienkompetenz. Im Kontext generative KI wird ja mal gesagt, ja, wir brauchen jetzt alle Medienkompetenz und dann müssen wir halt irgendwie einfach lernen, damit umzugehen. Und meine Kollegin hier, Anne Roth, hatte am Mittwoch ja schon einen Vortrag gehalten zum Thema digitale Gewalt. Und auch generative Gewalt kann auch einen Beitrag leisten zum Thema Mobbing und auch im Schulbereich. Es gab schon Beispiele an Schulen, wo mit Nudify-Apps halt junge Mädchen oder junge Frauen digitaler Gewalt ausgesetzt worden sind. Und denen jetzt irgendwie zu kommen, jetzt braucht ihr alle mehr Medienkompetenz und Resilienz, finde ich einfach ein bisschen hohn. Das nächste ist, was im Bereich der Medienkompetenz auch im Moment noch nicht genug stattfindet, ist das Hinweisen auf die Arbeitsbedingungen und die klimatischen Bedingungen, die mit dem Training und mit der Entwicklung von KI einhergehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade im Schulbereich, wenn das Bewusstsein dafür steigt, dass KI teilweise mit Kinderarbeit hergestellt wird, welche Belastungen wir für das Klima, der Wasserverbrauch, der da hinten dran hängt, das entspricht oftmals nicht den Idealen, die eine Schule hat oder die vielleicht auch sogar viele Lehrerinnen und viele Schülerinnen haben. Und dann haben wir ja jahrelang darauf hingearbeitet, dass Technologie und Software muss zugänglich sein, muss offen sein, muss im allerbesten Sinne hackbar sein. Aber mit den Blackboxen und mit den geschlossenen KI-Systemen gewöhnen wir jetzt Schülerinnen von Kindesbeinen an so eine Computer-Says-No-Mentalität. Die Systeme sind geschlossen und da können wir halt einfach nichts machen. Wir müssen uns jetzt einfach damit abfinden. Und damit entwickelt sich der Medienkompetenzbegriff weg von so einem aktiven, gestalterischen Anspruch hin zu einer passiven Selbstverteidigung auf so einer Individualebene. Und das ist eigentlich nicht das, was Medienkompetenz sein sollte. Der nächste Block ist das ganze Thema EdTech-Startups und Wirtschaft. Je mehr Systeme in die Schulen reinkommen, umso höher wird natürlich auch die Abhängigkeit von den Unternehmen in diesem Bereich. Und wir haben es jetzt gerade erlebt, irgendwie bei ChatGPT, da haben sich die AGB geändert und deswegen musste die Zugänglichkeit auf 13 Jahre angehoben werden. Das ist ja jetzt noch relativ unproblematisch, eigentlich auch ganz gut so. Aber es können sich natürlich auch Kostenstrukturen ändern. Auch da, Beispiel ChatGPT, wurde erstmal kostenfrei für alle zugänglich gemacht und dann irgendwann hat man eine Bezahlschwelle eingeführt. Das heißt, diejenigen, die sich das leisten können, die arbeiten dann jetzt weiterhin mit den besser entwickelten Systemen und die anderen, die müssen dann halt mit dem Vorlieb nehmen, was quasi noch kostenfrei zugänglich ist. Und das betrifft ja nicht nur einzelne Familien zu Hause, das betrifft halt auch Schulträger, das betrifft auch Kommunen, die halt langfristig eine schwierige Planbarkeit haben, weil man nie genau weiß, wann jetzt irgendwie im Unternehmen einfällt, seine Kostenstruktur zu verändern. Gleichzeitig gibt es eine Abhängigkeit auch von der IT-Sicherheit. Es gibt hier schon gute Arbeiten von Zerforschung, die haben sich schon ein paar Lern-Apps angeguckt und haben dort Schwächen festgestellt. Es gab letztes Jahr auch eine größere Untersuchung von Human Rights Watch, doch, genau. Die haben sich auch noch mit Blick auf die Pandemie verschiedene Lernsysteme angeguckt weltweit. Und dort sind auch Systeme kritisiert worden, unter anderem It's Learning, die ja auch in Deutschland in einigen Bundesländern eingesetzt werden. Auch da müssen wir einfach darauf vertrauen, dass die Anbieter halt das Niveau an IT-Sicherheit hoch genug halten. Auch hier wissen wir alle, auch das ist eine Utopie oder bleibt halt oftmals bei einem Wunsch. Und natürlich kann auch der Zugang, je nachdem, wie sich das Unternehmen entwickelt, kann der sich auch verändern. Also vielleicht arbeitet eine Schule jetzt seit einigen Jahren irgendwie schon mit einem System und dann wird das System aber vielleicht irgendwie an Google oder an Microsoft verkauft oder das Geschäftsmodell trägt nicht und dann macht man irgendwie pleite, dann ist der Zugang weg, das System ist weg. Was mit den Daten passiert, wissen wir auch nicht. Denn das muss betont werden, die EdTech-Industrie, das sind ja keine altruistischen Unternehmen, nur weil die in dem Bildungssektor unterwegs sind. Die haben ihre Geschäftsmodelle und die Geschäftsmodelle basieren auf den Daten von Minderjährigen. Und die gewinnen einmal dadurch, dass sie mit diesen Daten arbeiten können, dass sie ihre Systeme verbessern können und dann haben sie zusätzlich noch die Lizenzeinnahmen. Und das ist einfach ein Geschäftsmodell. Und an dieser Stelle empfehle ich nochmal den Vortrag von Sebastian und Ingo von Netzpolitik am Mittwoch, auch zum Thema Datenhandel. Weil oftmals sagen dann die Anbieter, ja, aber wir halten uns ja an die DSGVO und deswegen ist ja dann datenschutzmäßig ist da der Haken dran. Aber der Datenhandel, der dahinter passiert, das kam auch in dem Vortrag am Mittwoch gut raus, betrifft halt auch schon die Daten von Minderjährigen. Dann jeder, der Kinder hat oder der im Schulbereich unterwegs ist, weiß, wir haben in Deutschland seit Jahren extremes Problem mit dem Lehrkräftemangel. Und es wird immer gesagt, KI-Systeme sollen ja Lehrkräfte auch nicht ersetzen, das können sie ja auch gar nicht. Aber es kann halt sein, dass zugunsten des Solutionismus und weil wir jetzt diese Systeme haben, dass vielleicht nicht mehr so viel in die Ursachen investiert werden muss, warum wir diesen Lehrkräftemangel haben oder wie man ihn beheben kann. Und es gibt Zitate von einem Kultusminister, es gibt Zitate von einer EdTech-Startup-Geschäftsführerin, die jetzt auch schon so ein bisschen langsam die Gesellschaft darauf vorbereiten und dann schon sagen, naja, wir müssen aber langfristig auch zumindest die älteren Schüler darauf vorbereiten, dass sie halt auch mal ohne Lehrkraft lernen können. Dabei geht da wieder völlig außen vor, dass einige Schüler haben gar nicht so unbedingt diese Selbstmotivation, um selber für sich selber zu lernen und die fallen dann einfach hinten über. Es wird offensichtlich in Kauf genommen. Genau, das war das Thema Ersatz. Und selbst wenn es Systeme gibt, die gut funktionieren und bestimmte pädagogische Aufgaben an Systeme ausgelagert werden können, ist halt auch vollkommen fraglich, ob sich das nicht auf die Attraktivität des Lehrkräfteberufs auch auslagert. Weil die pädagogische Vermittlung und das Beibringen und das Miteinanderlernen ist ja für viele, die lehren, ist das halt genau die Essenz des Berufs. Aber wenn dann quasi die Lehrkraft in die Rolle des Lernbegleiters gedrängt wird, kann das einfach vielleicht auch sein, dass dieser Lehrkräftemangel sich noch mehr verschärft, weil man dann halt sagt, naja, das ist jetzt nicht der Job, den ich mir unbedingt so vorgestellt habe. De-Skilling geht dann natürlich Hand in Hand mit, das kennen wir aus anderen Bereichen schon, wo mit Maschinen gearbeitet wird. Es gehen einfach bestimmte Fähigkeiten gegebenenfalls verloren. Und auch noch ein Lieblingsthema von mir, Mensch-Maschine-Interaktion. Es wird ja ganz oft dann gesagt, naja, aber der Mensch trifft ja noch die letzte Entscheidung. So, kann man sagen, ach ja gut, ja dann. Es gibt noch nicht viel Forschung zu dem Thema, aber die Forschung, die es gibt, die sagt eigentlich immer wieder, das ist eine Illusion. Wir haben den Machine-Bias, es fehlen Konzentrationsfähigkeiten und diese Illusion, dass der Mensch am Ende nochmal überall drauf guckt, ja, das ist ein Feigenblatt. Also das ist nicht das, was in der Realität unbedingt ein Qualitätsmerkmal dann bringen kann. Und selbst wenn Menschen am Ende oder Lehrkräfte am Ende dann alles nochmal kontrollieren werden müssen, wie KI-Systeme bewertet, beurteilt oder gefeedbackt haben, dann geht darüber ja auch irgendwie wieder Zeit drauf und dann stellt sich auch die Frage, wird dadurch dann diese gewünschte Entlastung überhaupt erreicht oder ist es dann einfach nur eine Aufgabenverschiebung, aber der Zeitaufwand bleibt der gleiche. So, jetzt gibt es schon einige Hilfestellungen, weil das Thema KI und Schulen ist ja nun mal mittlerweile sehr real, ne, durch ChatGPT ganz stark. Und jetzt haben einige Bundesländer in diesem Jahr schon Leitfäden herausgegeben, die sich aber alle auf das Thema ChatGPT im Unterricht, in der Prüfung und Urheberrechte so ein bisschen konzentrieren und das ganze Thema soziale Auswirkungen, gesellschaftliche Auswirkungen, Grenzen von Risiken wird darin noch nicht so wirklich behandelt. Ich habe nach der Enquete-Kommission und während der Pandemie, hatten wir alle sehr viel Zeit, habe ich schon angefangen, an so einem eigenen Leitfaden zu schreiben, weil mich hat damals in der Enquete-Kommission dieses Thema der Entwicklungskette der KI-Systeme sehr überzeugt, weil ich dachte, das ist ein ganz toller Ansatz, um anderen Menschen zu erklären, wie so ein KI-System aufgebaut ist und wie an jeder Stelle der Entwicklung eigentlich bestimmte Risikofaktoren ins Spiel kommen, wo man darauf achten muss, dass das halt vernünftig gemacht wird. Und ich habe dann zusammen mit Sigrid Hartung von der Hochschule in Hamburg, die hat das, die Initiative Unblack the Box gegründet, mache dort Lehrkräftefortbildung und mit Birgitta Dusse von der GEW haben wir zusammen dann diesen Leitfaden entwickelt und veröffentlicht. Der ist im Netz abrufbar unter CC-Lizenz, können alle benutzen, klauen, Feedback weiterentwickeln, wie ihr wollt, würden wir uns sehr freuen. Und dieser Leitfaden, der fokussiert so ein bisschen mehr das globale Thema KI und das ganze Thema Automatisierung und löst sich also von der Einzelanwendung ChatGPT. Der ist jetzt in verschiedene Stufen oder in verschiedene Phasen aufgeteilt. Und zwar steigen wir ein mit der Fragestellung, warum überhaupt KI? Also, dass sich eine Schule oder ein Schulträger erstmal die Frage stellt, warum brauchen wir überhaupt ein KI-System? Welches Problem müssen wir hier lösen? Welche unglaublichen Mengen von Daten haben wir, dass nur ein KI-System lösen kann? Dann haben wir Fragen formuliert, die einem Anbieter gestellt werden sollten und die orientieren sich an dieser Entwicklungskette von KI-Systemen. Das heißt, der Anbieter sollte gefragt werden, mit welchen Datenquellen arbeitet ihr überhaupt, bis hin zu, hat dann an der Modellierung irgendwie mitgewirkt, bis hin zu Evaluationsfragen. Dann gibt es den Praxisteil, wo wir Lehrkräfte ermutigen, untereinander im Austausch zu bleiben. Also alle, die mit dem System arbeiten, sprecht miteinander. Hilft euch das wirklich? Wie gehen die Schülerinnen damit um? Wie fühlt ihr euch damit? Macht es Spaß oder ist das irgendwie doof? Dann gibt es von der GEW noch den beigesteuerten Teil zum Thema Arbeit, wo also alle Beschäftigten, Lehrkräfte auch nochmal Hilfestellung an die Hand kriegen. Wie können sie sich dem Risiko mit der Überwachung vielleicht, die durch diese Systeme ausgeht, auseinandersetzen und welche Qualifikationen brauchen Sie oder können Sie einfordern. Und dann gibt es nochmal einen Informationsteil, wo wir nochmal auf das Gesamtwerk auch von Joy Boulamwini verweisen, auf ein Essay zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion, um generell auch nochmal klarzumachen, das denken wir uns ja alles nicht aus. Es gibt für all das gibt es schon Nachweise und Beispiele und Erfahrungen aus anderen Ländern, die wir hier nicht wiederholen sollten. So, und jetzt kommen wir aber zum spannenden Teil, das ist dann die KI-Verordnung. Was wir definitiv wissen, es wird eine Definition geben. Diese Definition ist etwas breiter wahrscheinlich, als sie zwischendurch im Gespräch war. Das heißt, es werden eher mehr Systeme erfasst. Und es ist wünschenswert, wenn wir diese Definition haben, dass es auch zu einer erhöhten Transparenz auf der Anbieterseite führt, dass die dann endlich mal sagen müssen, arbeiten wir jetzt mit KI, ja oder nein? Und dass das hier Verschleierung von Automatisierung aufhört, einfach um für Rechtssicherheit zu sorgen. Es gibt einen Verbotsteil. Explizit für den Bildungsbereich verboten ist das Thema Emotionserkennung, was sehr begrüßenswert ist. Und dann gibt es noch zwei Bereiche im Sinne von, also es dürfen keine Kategorisierungen vorgenommen werden anhand von sensiblen Daten. Zu denen gehören dann wahrscheinlich auch biometrische Daten. Und es gibt ja auch schon Lernanwendungen, die mit biometrischen Daten arbeiten. Und dann ist verboten die Verhaltensbeeinflussung von schutzbedürftigen Personen, wenn das zu einem Schaden führen kann. Je nachdem, wie der finale Text jetzt aussieht oder wie auch bestimmte Systeme designt sind, könnte das sein, dass vielleicht spitzfindige Juristinnen auf die Idee kommen, eine Lernanwendung auch in die Verbotszone reinzurutschen. Grundsätzlich sind aber Bildungsanwendungen erstmal im Hochrisikobereich und dann gibt es vom Parlament, von der Kommission und auch vom Rat gab es jetzt verschiedene Vorstellungen, was alles in das Hochrisiko reingehen soll. Also nur Systeme, die über den Zugang zu einer Bildungseinrichtung bestimmen oder auch Systeme, die das Lernverhalten steuern. Da müssen wir den endgültigen Text abwarten. Und dann gibt es noch ein paar Bereiche, die mehr oder weniger indirekt den Bildungsbereich betreffen. Das sind die Ausnahmen für Forschung. Das heißt, es sind Systeme von der KI-Verordnung werden ausgenommen sein, die für Forschungszwecke entwickelt werden oder in der Forschung benutzt werden. Es kann jetzt auch ein Schlupfloch sein, weil zum Beispiel ChatGPT wurde ja auch als Forschungsprojekt veröffentlicht und hier Aleph Alpha, dieses gehypte Startup hier aus Deutschland, hat auch schon ein eigenes Forschungsunternehmen gegründet. Das heißt, da können wir irgendwie auch damit rechnen, dass es mehr und mehr Forschungsprojekte gibt, die dann aber eigentlich als Anwendung in den Markt gedrückt werden. Und dann kann es natürlich auch ein bisschen witzig werden, wenn ich witzig sage, meine ich eigentlich nicht witzig, wenn dann KI-gestützte Forschung herausfindet, dass KI in der Bildung irgendwie total super ist. Da müssen wir mal abwarten, was das für einen Einfluss auf die Forschungsergebnisse hat, weil KI-Systeme mit ihrer Blackbox-Systematik widersprechen so ein bisschen auch den Forschungsgrundsätzen von der deutschen Forschungsgemeinschaft, weil die Grundsätze sagen, Forschung muss eigentlich nachvollziehbar und vor allem reproduzierbar sein. Und das ist mit KI nicht unbedingt gegeben. Eine weitere Ausnahme gibt es für, also Ausnahmen gibt es für Open-Source-Software unter bestimmten Bedingungen. Open-Source ist ja eigentlich etwas, was wir wollen, was wir fördern wollen. Nun ist es aber so, dass im KI-Bereich Open-Source-Software nicht unbedingt dafür steht, dass da keine Probleme mit passieren. Das aktuelle Beispiel dazu ist Leon, habt ihr vielleicht in den Nachrichten gelesen. Ist eine Datenbank, mit der unter anderem auch Versionen von Stable Diffusion trainiert worden sind, wo aber jetzt kinderpornografisches Material drin gefunden wurde. Das besonders Tragische ist, dass Leon halt ein gemeinwohlorientierte Open-Source-Software-Programm eines deutschen Lehrers ist. Also wo wir dann irgendwie sehen, da müssen wir auch hingucken. Und die private Nutzung ist unter bestimmten Umständen halt auch aus der Verordnung ausgenommen. Hochentwickelte generative KI für alle. Was soll da schon schiefgehen? Ein Highlight ist auch, dass es für alle Systeme aus dem Hochrisikobereich kein externes Prüfungsverfahren gibt. Das heißt nicht so wie beim TÜV, bei Autos, dass man sagt, bevor ihr auf die Straße dürft, wird immer kontrolliert, dass da nichts passieren kann. Das gibt es für sämtliche Hochrisikoverfahren nicht. Nur die Unternehmen entscheiden selber, ja, wir sind Hochrisiko, natürlich halten wir uns an das Gesetz. Und das kann halt dann von Aufsichtsbehörden auch kontrolliert werden, wenn ein Schaden entsteht oder wenn auch Nachfrage ist, wie genau die Mechaniken sind, wissen wir noch nicht. Wir wissen auch noch nicht, welche Aufsichtsbehörde das für Deutschland sein wird und wie sie ausgestattet ist und entsprechend ihren Aufgaben überhaupt nachkommen kann. Das ist eigentlich ein eigener Vortrag, irgendwie, was jetzt noch mit den Foundation-Modellen und mit Mehrzweck-KI ist. Da hat sich ja Deutschland und Italien und Frankreich haben da einen Vorstoß versucht, dass sie nur sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass Foundation-Modelle nicht auf der Entwicklerseite reguliert werden, sondern nur auf der Anwenderseite. Das hätte halt auch nicht nur KMU und Start-ups, sondern auch Behörden und Schulen betroffen. Jetzt wurde wahrscheinlich so eine Art Mittelweg gefunden. Das heißt, es gibt für Foundation-Modelle und Mehrzweck-KI oder General-Purpose-AI gibt es halt auch Regeln. Die sind nicht ganz so wie die Regeln für Hochrisikosysteme. Es gibt ganz viele verschiedene Definitionen, warum das eine System was anderes ist als das andere. Nach allem, was ich jetzt gelesen habe oder mit Kollegen gesprochen habe, ist es total verwirrend. Es scheint sehr willkürlich zu sein, wie da die Unterschiede gezogen werden, einfach nur, um Entwickler möglichst aus der Verpflichtung rauszunehmen. Und ein besonders witziges Thema an dieser Stelle, also auch wieder nicht witzig, ist, es gibt eine Regelung, wenn man ein Foundation-Modell oder ein General-Purpose-Modell in der Anwendung einsetzt und es entweder signifikant verändert oder es von einer Basisanwendung in einer Hochrisiko-Umfeld einsetzt, dann wird man im juristischen Sinne Anbieter dieses Systems und ist verantwortlich für die Einhaltung der KI-Verordnung. Wenn man jetzt was im Bildungsbereich macht, dann ist das relativ klar, weil das Hochrisikosystem dann automatisch das Hochrisikobereich ist, wobei das dann wieder davon abhängt, was als Hochrisikosystem im Gesetzestext festgelegt wird. Es gibt auf jeden Fall eine rechtliche Unklarheit, an welchem Punkt, an welcher Schwelle, an welcher Veränderungsschwelle man auf einmal zum Provider wird, wie man das dann überhaupt erfährt und wann man auf einmal in dieser rechtlichen Verantwortung ist oder nicht. Da sind wir sehr gespannt, wie das in der Praxis aussehen wird. Und dann gibt es natürlich diverse Schlupflöcher noch mit Reallaboren, Tests unter realen Bedingungen. Das heißt, EdTech-Startups können immer noch sagen, ja, wir machen jetzt nur mal ein Jahr ein Pilotprojekt. Das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben und auch die sind weitestgehend aus der KI-Verordnung ausgenommen. Dann gibt es noch die Erklärungspflicht aus der KI-Verordnung, die auch in den Schulgesetzen schon drin steht. Das heißt, Lehrkräfte müssen Eltern schon durchaus auch erklären, wie sie zu ihren Bewertungen und zu ihren Entscheidungen kommen. Wie das mit einem Blackbox-KI-System klappen soll, weiß ich auch noch nicht. Natürlich ist immer das KI-System immer nur ein Beitrag und wird ja nicht komplett irgendwie den Unterricht dominieren. Aber wo ist denn dann die Schwelle? Also wo kann man festlegen, der Teil der Note setzt sich zusammen aus den handgeschriebenen Hausaufgaben oder aus Vorträgen und der Teil der Note kommt aus dem KI-System? Weiß ich noch nicht, wie das in der Praxis ablaufen soll. Und mit der ganzen juristischen Verantwortung kommt natürlich auch die Haftung mit dazu. Ergänzend zur KI-Verordnung gibt es gerade auch noch einen neuen Entwurf von der Produkthaftungsrichtlinie. Es wird noch eine KI-Haftungsrichtlinie geben. Und wenn dann in dem Moment Schulen oder andere Stellen, die anwenden, in die Haftung mit reinkommen, erhöhen sich auch die Versicherungskosten. Das heißt, auch das müssen Schulträger oder Kommunen bei der ganzen Kostenplanung auch noch mitdenken. So, hört sich jetzt alles so an, als finde ich KI in der Schule total doof. Jein. Es ist halt einfach die totale Frage, ob es tatsächlich zu einer Entlastung führt oder einfach nur zu einer Belastungsverschiebung kommt. Und was muss denn jetzt passieren, damit wir denn jetzt diese Chancen tatsächlich sinnvoll nutzen können? Ich habe jetzt in den ganzen Gesprächen, die ich in den letzten Jahren oder jetzt vor allem in diesem Jahr irgendwie geführt habe, dass es ganz, ganz dringend nötig ist, dass wir in der Debatte differenzieren. Es gibt das Thema digitale Bildung als Oberthema, dann gibt es Einzelanwendungen wie ChatGPT und dann gibt es aber noch das globale Thema künstliche Intelligenz. Und im Moment, wenn über KI in der Schule geredet wird, beziehen sich die meisten Leute eigentlich immer auf ChatGPT. aber andere Anwendungen aus dem Thema KI wie adaptives Lernen oder Zugangszuordnung zu Lerninstitutionen müssen einfach anders behandelt werden. Dann erwarte ich ganz, ganz stark von den Anbietern, die im Bereich Bildung aktiv sein möchten, dass sie ein höheres Maß an Transparenz an den Tag legen als jetzt, also genau sagen, mit welcher Technologie arbeiten wir eigentlich, dass wir im Rahmen der technischen Möglichkeiten die Systeme nachvollziehbar machen. Wenn das bedeutet, dass wir nur mit symbolischer oder regelbasierter KI an Schulen agieren können, dann ist das vielleicht so. Datenschutz, IT-Sicherheit muss gesichert sein. Genau, wir brauchen diese Zulassungsverfahren, besonders in sensiblen Bereichen wie Bildung oder zum Beispiel auch Gesundheit. Forschung, Evaluierung muss noch mehr sein und natürlich braucht es nicht nur in der Breite, sondern auch in der Tiefe ein ganz anderes Ausmaß an Fort- und Weiterbildung. Okay, jetzt wird mir schon die Zeit angezeigt, ich bin im Prinzip auch fertig. Die Empfehlung habe ich vor 3 Jahren schon formuliert und das ist jetzt nicht Faulheit, dass ich das jetzt genauso wieder mache, sondern es hat sich tatsächlich in den letzten 3 Jahren einfach nichts an dem Status quo so weit geändert. Es gibt nach wie vor vielleicht größeres Potenzial auf so einer Art Makroebene. Und wir sind hier auf dem Hacker-Kongress. Und jeder von euch, der Lust hat, vielleicht ein System weiterzuentwickeln, die wirklich das Bildungssystem betreffen, wo wir offene Daten nutzen können, um halt zu gucken, wie können wir denn die Grundlagen des Bildungssystems optimieren. Zum Beispiel, wie können wir den Lehrkräftemangel angehen? Es gibt Beispiele aus Belgien oder aus der Schweiz, die Schulwege neu berechnet haben, die heterogene Klassen irgendwie besser aufgestellt haben. Sowas ist alles auch mit KI möglich. Komischerweise finden da aber kaum Investitionen statt. Warum nur? Dann gibt es noch die Meso-Ebene, halte ich auch für unproblematisch. Das heißt, wenn Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien erstellen, das sind alles erwachsene Menschen, die können damit umgehen. Aber alle Systeme, die an Minderjährige gehen und an Schülerinnen, da bin ich ganz, ganz stark dafür, lass uns das, wenn überhaupt, erst ab einer gewissen Altersstufe machen. Damit bin ich auch nicht alleine. Die UNESCO hat mittlerweile in ihrem Bericht genau das Gleiche gesagt und sagt also bitte erst so ab 13 Jahren. Das war jetzt ein ganz, ganz schneller, kurzer Ritt durch den aktuellen Stand. Ich habe zusammen mit der Sigrid Hartung, die hat ein Sammelband jetzt auch irgendwie geplant, ist nochmal ein vertiefter Artikel drin zum Thema KI-Verordnung, was bedeutet das für KI in der Schule und auch die ganzen Implikationen im pädagogischen Bereich sind da auch nochmal etwas stärker aufgeführt, ist ab Frühjahr erhältlich. Und jetzt bedanke ich mich und wenn ihr Fragen habt, versuche ich sie zu beantworten. Vielen Dank.
Danke, Nina Gala, für dieses Update. I suppose we have some questions. Ich denke mal, dass wir mal eine Frage haben. Das ist erstmal Nummer 2. Bitte.
Mikrofon. Mikro? Okay. Vielen Dank für den spannenden und super informativen Vortrag. Ich hätte eine Frage zu diesem Thema KI-Systeme als Blackbox-Systeme, was ja die großen bekannten Namen betrifft, aber es gibt eben auch andere Modelle wie auf einer Plattform wie Hugging Face, wo es viele offene, freie Modelle gibt, tausende davon. Und mich interessiert in dem Kontext, warum setzt man im Bildungsbereich denn nicht per Default auf Open Source? Letztendlich, das sind alles Steuergelder, die da reinfließen. Und nach dem Prinzip Public Money, Public Code, wenn man die Föderalismushürde erstmal überwindet, könnte ich mir vorstellen, es gibt auch genug Gelder, um kompetente Entwickler zu bezahlen, die den Code dann auch unter einer Open-Source-Lizenz freigeben. Das hätte dann den zusätzlichen Vorteil, dass die Betroffenen, also die Schüler und Schülerinnen, dann selber dann auch mitarbeiten können daran. Man kann das zum Bildungsinhalt machen, indem die an den eigenen Werkzeugen arbeiten. Also warum ist Open-Source nicht der Default-Modus?
Ja. Ja. Betrifft alle Anwendungen im öffentlichen Bereich, also da rennst du bei mir ja offene Türen ein, na klar. Wir haben ja gerade dieses Beispiel gehabt irgendwie mit Layern. Open Source im KI-System bedeutet noch nicht, dass es halt fehlerfrei ist. Es gibt offensichtlich im politischen Raum auch kein Interesse, mit Open Source zu arbeiten. Das haben ja auch schon andere Behörden versucht. Und natürlich betreffen diese Problematik und die Blackboxen betreffen nicht pauschal alle Systeme. Wie gesagt, es gibt halt irgendwie bei der symbolischen und regelbasierten KI gibt es ja bestimmte Möglichkeiten der Nachvollziehbarkeit und das wäre auch absolut meine Empfehlung, sich mit dem zu beschäftigen, was wir nachvollziehen und wo wir reingucken können, klar. Aber das ist halt nicht von allen Stellen in der Politik so gewünscht und so nicht vorgesehen. Und es gibt wahrscheinlich auch im Schulbereich auch noch zu viele Wissenslücken, um dann halt, oder auch viele zu wenig Freiräume, um aus der Schule heraus zu sagen, wir wehren uns gegen das, was das Bundesland vorhat, wir wollen hier unser eigenes System. Was man aber auch von Schulen nicht unbedingt erwarten kann. Also ich möchte hier eine ganz, ganz große Lanze brechen, wie viele Lehrkräfte, die so, so wahnsinnig viele Aufgaben haben und sich um so viele Dinge kümmern und jetzt sollen sie auch noch KI mal eben lernen. Also das ist eine völlig überzogene Erwartung, das jetzt auch noch zu erwarten.
Ja. Danke. Nummer 1, bitte.
Hallo. Gibt es Ideen oder Konzepte dafür, wie man die Freiwilligkeit in die Einwilligung zur Datenverarbeitung und Schulpflicht miteinander in Einklang bringen möchte?
Danke für die Frage. Finde ich eine super Frage. Ich habe aus Zeitgründen konnte ich jetzt nicht alle Aspekte irgendwie abdecken, aber das frage ich mich auch. Wenn jetzt in einem Klassenraum, in einem Klassenverband, 3 Eltern sagen, wir wollen aber mit dem System nicht arbeiten oder wir haben da Datenschutzprobleme mit, was passiert denn dann? Wird das dann gar nicht angeschafft? Werden die dann gezwungen? Haben die dann Nachteile? Ist ungeklärt. Also den Fall gab es bislang noch nicht. Was sicherlich auch wieder einen Wissenshintergrund hat, auch so ein bisschen Frustration aus der Pandemie. Also es gibt ja auch im Bildungsbereich immer noch diese polarisierten Debatten, die sagen, oh komm, hören wir auch mit dem Datenschutz, das nervt. Man muss auch nicht immer gegen alles sein, Technologiefeindlichkeit. Es gibt diese Debatten, wir arbeiten dagegen an, um zu erklären, nicht alles, was sich kritisch auseinandersetzt, kommt aus der Manfred-Spitzer-Ecke, sondern ist teilweise auch begründet. Aber da können wir, die das jetzt schon machen, alle Unterstützung gebrauchen, um weiterhin für diese Themen zu sensibilisieren. Ja.
Möchte wir Nummer 2 hören?
Ja, und zwar geht es um die angesprochene Medienkompetenz, die die Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Und das ist halt noch eine zusätzliche Belastung, die den Beruf wiederum unattraktiver macht. Wird das halt auch mit bedacht und wie soll das gelöst werden?
Das ist aber die Frage nach den Lösungen. Ich wünschte, ich hätte Antworten. Wir sehen halt im Moment auch einfach nur, dass es diese Probleme gibt und dass die Angebote zu wenig da sind. Und das ist eine Kompetenzfrage. Also dieser ganze Mix aus Technologie und aus Pädagogik und jetzt kommt noch die juristische Ebene dazu. Es gibt einfach sehr, sehr wenig Einrichtungen, die alles in sich irgendwie verbinden und wo es das gibt. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenbedarf. Und wir wissen ja, es gibt Chaos macht Schule. Und bitte macht Werbung, bitte drängt euch überall auf und rennt in die Schulen rein, weil die brauchen euch. Definitiv.
Ja, danke. Nummer 1.
Eine konkrete Frage zu Transparenz in der KI. Gibt es Aussichten, dass andere KI-Systeme, ähnlich wie die Bing AI, Suchstichwörter und Quellen angeben müssen und nicht nur und dass es nicht freiwillig ist?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage verstanden habe.
Wenn man bei Bing AI was sucht, dann sagt er Searching for ABC und die Stichwörter. Und bei Antworten ist in den meisten Fällen auch dann konkret gesagt, wie diese Dokumente und diese Seiten verwendet. Gibt es Aussichten, dass sowas verpflichtend ist?
Wir müssen den endgültigen Text des Gesetzes abwarten. Es gibt eine lange, lange, lange Liste von Anforderungen an die Anbieter von KI-Systemen im Hochrisikobereich, was sie alles dokumentieren müssen. Es gibt auch Transparenzpflichten für Ergebnisse, die mit generativer KI erstellt worden sind. Aber welche einzelnen Pflichten es für die Anbieter angibt, genau was an welcher Stelle offenzulegen, da würde ich gerne den endgültigen Text abwarten. Aber es wird wahrscheinlich nicht so richtig schön und nicht so, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Das ist auf jeden Fall absehbar.
Okay, Nummer 2, bitte.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Du hast angeregt, dass Lehrer sich austauschen sollen über den Einsatz von KI-Systemen in der Schule. Aus der Praxis, meine Frau ist Lehrerin, ist mir das bekannt, dass die zumindest in der Anschaffung überhaupt nicht mit beteiligt sind. Und die können eigentlich nur dann das, was ihnen vorgesetzt wird, halt umsetzen oder vielleicht auch nicht. Kennst du Beispiele, wo das funktioniert, dass Lehrer sich dann da quasi auch schon im Vorfeld einmischen können in diese oder dabei sein können in diesen Diskurs, der dem vorausgeht?
Das stimmt. Also teilweise ist das wirklich so, das wird auf Länderebene ausgehandelt und das Bundesland schafft dann ein System an. Und dieses Ideal, was wir in diesem Leitfaden formuliert haben, das muss sich erst entwickeln. Es gibt einzelne Beispiele, wo sich einzelne Lehrkräfte zusammengetan haben und gesagt haben, wir basteln aus dem Basismodell eine Anwendung, die quasi für unseren Schulbereich jetzt hier interessant ist. Jetzt habe ich einen Blackout, jetzt fällt mir der Name nicht ein von diesem System. Er fällt mir nicht ein. Es gibt ein konkretes Beispiel. Das ist im Moment auch noch relativ rechtssicher möglich, weil die KI-Verordnung ja noch nicht gilt. und erst in 2 Jahren gilt. Und alle Systeme, die bis dahin schon in der Praxis sind oder auf dem Markt sind, fallen rückwirkend nicht unter die KI-Verordnung. Fiete, genau. Ach so, habe ich noch. Ach, das ist witzig, ne? Ja, auch witzig. Also jetzt schön alles auf den Markt bringen, wird dann später nicht reguliert. Das System heißt Fiete. Und ich weiß nicht, in welchen sozialen Netzwerken du unterwegs bist, kannst du googeln. Und die haben sowas jetzt zumindest schon mal gemacht, dass sie was in Eigenregie entwickelt haben. Ich habe es mir in der Tiefe aber noch nicht angucken können.
Danke.
Wie sagst du Fiete?
Fiete, genau, wie der norddeutsche Name.
Okay. Nummer 2.
Danke. Hallo, ich arbeite und forsche in dem Bereich seit ein paar Jahren. Und ich wollte ganz kurz die Gelegenheit nutzen, auch mal eine Lanze für diese Systeme zu brechen, nämlich aus einem Grund, glaube ich, weil wenn wir ein bisschen differenzieren zwischen, was ist denn die Vision, wo wir hinwollen und wie steinig ist der Weg dorthin, also da pflichte ich dir auch bei, das ist sicherlich schwierig, auch gerade diese Situation, so eine Richtlinie zu schreiben, weiß ich nicht, ob ich das machen will, da habe ich Respekt davor, das ist schwierig, aber um auch zum Beispiel, also vielleicht ein Beispiel, was wir machen und vielleicht habe ich da deine Sorge nicht ganz verstanden, zum Beispiel um Lehrkräfte zu entlasten. Will ich natürlich nicht, jetzt nehmen wir von dem Vorredner das Beispiel, nehmen ein Open-Source-Modell und dann will ich das Modell ja nicht fragen, sag mal, wie findest du denn diese Antwort meines Studenten, meines Schülers auf einer Skala von 1 bis 6, fertig ist die Note, sondern ich würde ja schon sagen, dass die Lehrkraft sagt, das ist meine Musterlösung oder das ist mir wichtig oder achte auf das und dann würde ich ja dieses Modell nicht nutzen mit seinem ganzen Wissen und seinen ganzen Biases, sondern würde einfach sagen, guck dir diese Dinge an und hilf mir, mach mir vielleicht einen Korrekturvorschlag etc. Denn, letzter Punkt, wir dürfen ja nicht vergessen, dass das für die Lehrenden auch schwierig ist. Wenn ich Korrektoren habe, die dann, sagt man immer, der Deutschlehrer, der es so viel schwerer hat als der Sportlehrer, weil er tausende von Seiten von Deutschaufsätzen korrigiert, der ist ja nach dem 10.000. auch nicht mehr so fit und gibt nicht so klares Feedback, vielleicht, ohne jemandem nahtreten zu wollen. Und mindestens, wenn ich spät in die Abend, in die Nächte rein korrigiere, meine Mutter war Deutschlehrerin, da ist, glaube ich, so ein System schon hilfreich. Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen. Ich möchte nicht das Modell fragen, nach deinem Wissensstand, ist das richtig, was mein Schüler sagt, sondern das ist mir wichtig, das sind Gütekriterien, so muss eine Argumentation funktionieren. Schreib mir doch mal, ist das denn gut? Das wäre doch eigentlich dann eine gute Anwendung. Oder habe ich dann deinen Punkt noch nicht, deine Sorge nicht verstanden?
In der Theorie ja. Könnte eine total gute Anwendung sein, könnte eine super Entlastung sein. Die Praxis zeigt, die Systeme sind noch nicht so weit, dass man sie alleine laufen lassen kann.
Wir machen
kann,
das seit einem Jahr.
Dass man sie kontrollieren. Gut. Also das geht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja.
Okay. Gut.
Danke.
Leute, muss ich will mal enden hier. Ich möchte dann Nina danken für dieses Update über digitale Lerntechniken. Und möchte ich fragen, gibt es mal einen Applaus, bitte. Danke.